irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Irgendwo in der Mitte, TCM Ernährung aus der Seelenküche. Ich habe ja letzte Woche in der Folge zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon angekündigt, dass ich zum Histamin eine eigene Folge machen werde, und das passiert gleich heute. Zum einen, weil ich finde, dass die Histaminintoleranz ein bisschen anders funktioniert bzw. sich manchmal einfach ganz anders zeigt als andere Intoleranzen oder Unverträglichkeiten, und auch ein bisschen, weil ich mittlerweile ja auch histaminsensitiv bin, sagen wir mal so. Und da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zum einen, wie das so ist und warum auch den Zusammenhang zwischen Histamin und Hormonen zum Beispiel zumindest kurz streifen. Und die Histaminintoleranz hat aus TCM-Sicht ein paar Besonderheiten, die wahrscheinlich allein schon mehr Platz brauchen. Da wäre die letzte Folge wirklich zu lange geworden. Und jetzt versuche ich, diese Woche nicht so lang zu werden. Schauen wir mal. Wer schon länger hier zuhört bei meinem Podcast, hat das Thema vielleicht schon in Folge 1 zumindest am Radar gehabt. Ich habe dort Intoleranzen als mögliche Zeichen einer schwachen Mitte erwähnt. Und das gilt natürlich auch bei der Histaminintoleranz. Das ist aber natürlich nicht die ganze Geschichte. Also, heute geht es um Histaminunverträglichkeit, Histaminintoleranz, Histaminsensitivität. Was ist Histamin überhaupt? Und das Erste, was ich dir zu Histamin sagen möchte, ist: Histamin ist per se nicht böse. Und es ist auch nicht etwas, das man komplett vermeiden kann. Histamin ist zum einen eine körpereigene Substanz, also eine Substanz, die der Körper selbst produziert und die auch ganz, ganz verschiedene wichtige Aufgaben hat bei uns im Körper. Es ist zum Beispiel an der Immunabwehr beteiligt, also schon über Entzündungsprozesse. Es ist an der Magensäureproduktion beteiligt. Es spielt eine Rolle im Schlaf- und Wachrhythmus. Und es ist als Botenstoff auch im Nervensystem aktiv. Es hat mit dem Gedächtnis zu tun. Es erweitert die Gefäße, das kennen wir auch bei Entzündungen. Und ganz generell ist es zuerst mal die, ich sage mal, bekannteste Funktion, hat es mal die bekannteste Funktion, den Körper in einen Alarmzustand, in sozusagen einen Ausnahmezustand zu versetzen, um sich gegen einen Angriff von außen wehren zu können. Das ist mal berechtigt und mal vermeintlich weniger berechtigt. Also sichtbar ist dieser Alarm oder dieser Ausnahmezustand bei allen allergischen Reaktionen, wo der Körper von einem Allergen vermeintlich angegriffen wird. Oder bei einer Entzündung zum Beispiel, wenn der Körper von Bakterien angegriffen wird. Und wahrscheinlich kann man sagen, wenn es juckt, wenn es anschwillt, wenn es rot wird irgendwo, dann ist Histamin beteiligt. Das bedeutet auch aber, dass jeder lebendige Organismus Histamin hat oder enthält. Im Grunde ist es dann so, dass auch jedes Lebensmittel Histamin enthält, aber natürlich in einer völlig unterschiedlichen Menge. Eine völlig histaminfreie Ernährung ist deshalb eigentlich, unmöglich. Und das ist oft auch einer der Gründe, warum manche oder viele Betroffene sehr, sehr verunsichert sind, vor allem auch, weil eine Histaminintoleranz so endgültig klingt. Also sie haben eine Intoleranz, das fühlt sich im ersten Moment so an, als wäre das so und als bleibt es auch immer gleich. Das muss aber nicht so sein. Also das verändert sich. weil das Problem entsteht nicht durch das Histamin an sich, sondern erst dann, wenn der Körper das Histamin, das er aufnimmt oder auch produziert, nicht mehr ausreichend abbauen kann. Und das ist natürlich erstens einerseits beeinflussbar und andererseits auch Schwankungen unterworfen. Also Histamin gelangt auf zwei Wege in den Körper, auf zwei Wegen, schönes Deutsch. Zum einen über die Nahrung. Besonders viel Histamin enthalten Lebensmittel, die gereift sind, die fermentiert sind, die geräuchert, lange gelagert wurden. Zum Beispiel gereifter Käse, Salami, andere Wurstwaren, Fischkonserven, alles, was geräuchert ist, Sauerkraut, Rotwein, Bier, alles, was in irgendeiner Form vergoren wird. Und was auch wichtig ist zu wissen, Histamin ist hitze- und kältestabil. Das heißt, also man kann es nicht verkochen und man kann es auch nicht wegeinfrieren. Wenn es mal da ist, ist es da. Also wenn die Salami schon viel Histamin enthält, was sie tut, dann kann man das nicht durch Erhitzen rückgängig machen sozusagen. Umgekehrt kann man sagen, je frischer Nahrungsmittel sind, desto weniger Histamin haben sie. Und dann gibt es aber auch noch Lebensmittel, die selbst gar nicht so viel Histamin haben, aber den Körper dazu bringen, mehr Histamin auszuschütten. Das nennt man dann Histamin-Liberatoren. Da gehören die Tomaten dazu, die Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Schokolade, Kakao, also die Kakaobohne, Koffein, also der Kaffee, und auch Walnüsse und Cashewnüsse zum Beispiel. Und dann kommt der zweite Weg, also nicht durch Histaminaufnahme durch Ernährung oder Histaminausschüttung durch Histaminliberatoren, sondern der Körper produziert selbst Histamin. Zum Beispiel im Rahmen von Immunreaktionen und von Entzündungsprozessen. Und das ist ein Punkt, der oft übersehen wird, weil wenn irgendwo im Körper eine Entzündung ist, schüttet der Körper selbst laufend Histamin aus. Bei chronischen Entzündungen ständig Histamin. Das heißt, die Histaminlast kommt nicht nur vom Teller und die kommt auch nicht nur durch verschiedene Nahrungsmittel, sondern sie kommt auch von uns selbst. Und dann kommt noch eine dritte Komponente dazu. Und da geht es darum, wie der Körper denn das Histamin abbaut. Weil der wichtigste Abbauweg läuft über ein Enzym namens Thiaminoxidase, kurz DAO. Und die Thiaminoxidase wird von der Dünndarmschleimhaut produziert und ist dafür zuständig, das Histamin aus der Nahrung abzubauen, bevor es Probleme machen kann. Und die Thiaminoxidase ist empfindlich. Das kann, also die kann gehemmt werden durch dauerhaft hohe Histaminzufuhr zum Beispiel, durch Alkohol und auch durch bestimmte Medikamente. Also das kann alles das System überfordern. Und manche Menschen produzieren von Haus aus weniger DAO. Und das kann einerseits genetisch bedingt sein oder eben wenn der Darm an sich nicht ganz fit ist. Das kann problematisch sein. Und da spreche ich noch gar nicht von chronischen jetzt Darmentzündungen, auch, aber nicht nur, sondern da spreche ich auch über Fehlernährung, da spreche ich über Stress. Also das sind einfach viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Ein weiteres Problem, sagen wir so. Es gibt bis heute keinen Test, der die Histaminintoleranz wirklich exakt nachweist. Man kann den Histaminspiegel im Blut messen, aber der schwankt ständig. Also erstens je nach Ernährung, aber auch nach Tageszeit und nach Stresslevel. Und der sagt dadurch sehr wenig aus. Man kann auch den DAO-Spiegel, also diese Thiaminoxidase, messen. Aber auch dieser Wert ist nicht exakt, weil ein niedriger Spiegel an DAO nicht automatisch bedeutet, dass das Beschwerden auslösen muss und weil auch dieses Enzym großen Schwankungen unterliegt. Und wir könnten jetzt auch noch über Histamin im Stuhl oder Methylhistamin im Harn sprechen, das wird auch öfters angesehen. Aber zusammengefasst, damit es nicht ausufert, steht da drüber nicht exakt. Und bei jedem Menschen unterschiedlich. Bei Allergikern zum Beispiel oder auch je nach Proteingehalt, was man isst, gerade. Wissenschaftliche Studien finden bis heute keinen verlässlichen Zusammenhang zwischen DAO-Wert und Symptomstärke. Aber es sind Hinweise. Ja, und das macht die Histaminintoleranz zu einem sehr häufigen, aber auch zu einem sehr schwer diagnostizierbaren Thema, Themen, die jetzt was mit der Ernährung zu tun haben. Untersuchungen sind Hinweise und denen sollte man auch nachgehen, aber eine Auslassdiät macht in den meisten Fällen oder hat in den meisten Fällen den größten Sinn. Zur Lösung kommen wir aber noch ein bisschen später. Zuerst noch, warum ist alles so unberechenbar? Also das ist etwas, was ich von meinen KlientInnen sehr, sehr häufig höre und was zu großen Frustrationen führt, ist zum Beispiel, sind so Sätze wie, ja, manchmal kann ich ein Glas Rotwein trinken und ein anderes Mal kriege ich sofort Kopfweh. Oder an manchen Tagen kann ich Tomaten ganz normal essen und da passiert gar nichts und an anderen Tagen renne ich sofort aufs Klo. Oder kriege einen Ausschlag oder kriege Kopfschmerzen. Und das liegt eben daran, dass ein Histaminproblem eher ein Gesamtsummenproblem ist. Stell dir einen Kübel vor, ein Eimer, ein Gefäß deiner Wahl. Und solange dieser Kübel nicht voll ist, passiert nicht viel, man spürt nicht viel. Aber dieser Eimer füllt sich aus verschiedenen Quellen gleichzeitig, also zum einen durch das, was man isst, durch das, was der Körper selber produziert oder durch das, was der Körper zu wenig abbaut. Und dann kommt vielleicht noch ein Glas Wein dazu und dann geht der Kübel endgültig über und dann entstehen die Symptome. Und wie voll dieser Kübel gerade ist, hängt eben von vielen Faktoren ab. A, von der Tageszeit, B, von der Schlafsituation, C, vom Stresslevel, bei Frauen von der Zyklusphase, vom aktuellen Darmzustand und natürlich von der Ernährung. Und vielleicht, wenn du auch noch Allergiker bist, von dem, was gerade draußen noch so rumfliegt. Und das erklärt einfach die Unberechenbarkeit und warum so eine Liste mit dem, was man nicht essen darf, oft gar nicht ausreicht, zumindest allein nicht die ganze Lösung ist. Also das führt oft sehr zur Frustration, weil den Satz, den ich von meinen KlientInnen am meisten höre, ist einfach, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr essen. Und deshalb arbeite ich nur mit einer Positivliste, also da steht dann drauf, was man immer und zu jeder Zeit essen darf und das ist gar nicht so wenig, möchte ich bitte an alle Betroffenen da draußen mal rausschreien, weil das ist einfach viel, viel weniger frustrierend. Zu den typischen Symptomen, da ist die Bandbreite sehr groß und das ist auch ein Grund, warum Histaminintoleranz sehr oft spät oder manchmal gar nicht erkannt wird, weil die Beschwerden einfach sehr unterschiedlich sein können, so dass man sie oft gar nicht mit dem Essen in Verbindung bringt. Und wir wissen ja, es ist nicht nur das Essen, aber es ist ein Hebel, den wir in Bewegung setzen können. Ganz generell gilt, möchte ich sagen, auch hier bitte mit diesen Beschwerden, die ich jetzt so nach und nach erzähle, die vom Histamin kommen können, immer zum Arzt oder zur Ärztin gehen, abklären lassen, woher das kommt. Wenn dann organisch oder sonst sich nichts zeigt, dann schaut man sich das von der Ernährungsseite an, weil dann der Verdacht auf Histaminintoleranz sehr, sehr schnell auftaucht auch. Also die Symptome, Kopfschmerzen, also beim Kopf sozusagen, Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, oft sehr schnell kommend, sehr, sehr starke Kopfschmerzen, häufig nach Rotwein oder Käse oder Schokolade, das sind so die ersten Marker, da passiert oft sonst noch nicht viel, aber da sieht man, dass der Körper schon auf Histamin reagieren könnte. Also je nachdem, wie viel Rotwein man trinkt, kann können die Kopfschmerzen auch nicht nur vom Histamin kommen. Dann gibt es oft Hauterscheinungen, also Hautrötungen, vor allem im Gesicht. Das ist auch etwas, was viele kennen, bevor die Histaminintoleranz jetzt wirklich ganz, ganz schlimme Beschwerden zeigt. Das kann aber auch hingehen bis wirklich zu einem starken Juckreiz und zu einer Nesselsucht, also so richtigen Quaddeln, die dann auftauchen. Typische allergische Reaktionen, Augen und Nase, also diese roten, juckenden Augen, so ein Fließschnupfen, heftige Niesattacken, die kommen auch manchmal direkt nach der Mahlzeit. Das sieht oft so aus wie ein Heuschnupfen, aber kann zum Beispiel auch im Dezember vorkommen, da ist das eher unwahrscheinlich. Magen-Darm-Beschwerden, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Übelkeit, also sehr ähnlich wie bei anderen Unverträglichkeiten, und das macht halt die Unterscheidung dann auch oft nicht einfacher. Dann gibt es tatsächlich Beschwerden auch mit den Atemwegen. Das kann fast Asthma-ähnlich sein nach manchen Mahlzeiten in schweren Fällen. Und dann gibt es auch so Dinge wie Herzrasen, Hitzewallungen, Schwindel, auch niedriger Blutdruck kann vorkommen. Und damit es das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, gibt es so allgemeine Symptome wie Müdigkeit, man schläft schlechter. Bei Frauen ist es zyklusabhängig, oft unterschiedlich. Da ist es manchmal schlimmer vor der Menstruation oder auch rund um den Eisprung. Das liegt daran, dass Histamin und Östrogen sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ein eigenes Thema. Da könnte ich vielleicht auch mal eine Folge dazu machen, weil das würde jetzt zu weit fahren. Aber das erklärt auch den rapiden Anstieg von Histaminintoleranz in der Perimenopause. Also Frauen, die in die Perimenopause kommen, bemerken das häufig. Das ist übrigens auch ein Thema bei mir. Oder dürfte bei mir das Thema gewesen sein. Kurze Anekdote. Ich habe in meinen Beratungen sehr oft Menschen mit einer Histaminintoleranz. Und wenn jemand Kopfschmerzen hat oder immer Kopfschmerzen hat oder Migräne, dann denke ich sofort an Histamin. Bei Hautausschlägen denke ich an Histamin. Bei Allergien denke ich immer auch Histamin mit. Und ich hatte plötzlich Migräne. Das hatte ich früher nie. Also wirklich anfallsartig, mit übergeben, mit verdunkeltem Fenster, absolute Ruhe und so weiter. Das hatte ich nie in meinem Leben. Ich kannte so leichte Kopfschmerzen aus verschiedenen Gründen, aber das kannte ich nicht. Solche Migräneattacken. Und ich habe bei mir fast ein Jahr gebraucht, um den Zusammenhang mit dem Histamin herzustellen. Aber das ist nur am Rande, das ist immer so, wie man auf sich selbst schaut und wie man auf die KlientInnen schaut. Blick in die TCM-Kiste. Die TCM kennt das Wort Histamin in den alten Schriften natürlich wieder nicht, wohl aber die ganzen Symptome, die damit einhergehen. Und wenn ich mir jetzt die Symptome aus TCM-Sicht anschaue, dann sehe ich fast nie ein einzelnes Ungleichgewicht, sondern es ist immer eine Kombination. Und also Histaminintoleranz ist meistens eine Kombination mehrerer Ungleichgewichte. Nummer eins, ganz überraschend, die schwache Mitte. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Also wenn die Verdauungskraft zu schwach ist, um unsere Nahrung sauber aufzuspalten in was brauche ich noch, was brauche ich nicht, was wird zu Qi und Blut und was verlässt uns wieder, dann entsteht Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit schafft im Körper auf Dauer ein Milieu, in dem Beschwerden leichter entstehen und sich auch halten. Und konkret bedeutet das, dass der Dünndarm, also genau dort, wo die Thiaminoxidase arbeitet, nur dann gut funktioniert, wenn die Mitte stark ist. Eine schwache Mitte kann viel bedeuten. Das kann auch eine Darmschleimhaut bedeuten, die nicht genug DAO produziert und damit weniger Kapazität einfach hat für diesen Histaminabbau. Und da liegen jetzt TCM und westliche Medizin gar nicht so weit auseinander. Wenn du mehr über eine starke Mitte erfahren möchtest und die Folge 1 noch nicht gehört hast, dann hör da bitte rein. Ein zweites Ungleichgewicht, das oft sein kann, ist feuchte Hitze. Das ist ein sehr typisches Muster. Da sind die typischen Hautrötungen gerne mit gefüllten Quaddeln, Juckreiz, Kopfschmerzen. Da kann Durchfall reinfallen, da kann Herzrasen reinfallen, da kann ein Hitzegefühl reinfallen. Also da sind einfach Feuchtigkeit und Hitze zusammengekommen. Wie das passiert, habe ich in der Folge feuchte Hitze gut beschrieben. Kurz und knapp, Feuchtigkeit, die entstanden ist, ist einfach träge. Und wenn die lange im Körper bleibt, dann fängt sie an, sich zu stauen. Dann wird sie klebrig und dann beginnt es zu gären. Und ähnlich wie Kompost sozusagen, der ist innen auch warm. Und ähnlich ist es übrigens auch in den Lebensmitteln, wenn man sie lange lagert oder fermentiert oder reifen lässt, dann gären die und dann steigt der Histamingehalt. Also das ähnelt sich, das ist kein Zufall und das Bild passt auf beiden Ebenen. Und Alkohol ist übrigens aus TCM-Sicht hitzeerzeugend und bildet Feuchtigkeit. Und das erklärt aus TCM-Sicht sehr schön, warum er bei Histaminbetroffenen so verlässlich zu Problemen führt. Wenn du mehr zur feuchten Hitze hören möchtest, dann ist es die Folge 23. Drittens ist dann noch die Leber-Qi-Stagnation. Da gibt es auch eine schöne Folge. Das ist die Folge 29. Und ich möchte auch dazu sagen, diese Reihenfolge, also diese Ungleichgewichte müssen nicht in dieser Reihenfolge daherkommen. Das ist eine beliebige Aufzählung. Also bis auf die schwache Mitte, die steht meistens ganz vorne dran, meistens. Also Leber-Qi-Stagnation. Histaminintolerante Menschen reagieren häufig deutlich stärker unter Stress. Und auch das kann ich bestätigen, wenn ich ein gewisses Stresslevel erreiche, dann muss ich viel mehr noch auf meine Ernährung achten, damit mir da nichts passiert. Aus TCM-Sicht führt Stress zu Leber-Qi-Stagnation, zu Hitze und das verstärkt einfach die gesamte Problematik einfach. Noch dazu kommt, dass die Leber an der Regulation unseres Östrogenspiegels beteiligt ist und wenn das Leber-Qi stagniert, dann läuft auch dieser Prozess nicht ganz optimal und wie gesagt, Östrogen und Histamin beeinflussen sich gegenseitig und das erklärt, warum viele Frauen in bestimmten Zyklusphasen besonders empfindlich sind. Die Folge zur Leber-Qi-Stagnation ist schon gesagt, Folge 29. Und dann gibt es noch, also es gibt noch mehrere, aber ein Ungleichgewicht möchte ich noch erwähnen und das ist der Yin-Mangel, also das ist wirklicher Substanzmangel und daraus entsteht eine leere Hitze. Das ist die einfach schon länger bestehende chronifizierte Form von der einen oder von der anderen Seite. Wenn die Histaminintoleranz schon länger besteht und der Körper quasi chronisch gegen diese Hitze ankämpft, also gegen diese im Körper bestehende Hitze, dann kann das über lange Zeit unser Yin, unsere Substanz verbrennen, aufbrauchen. Und die kühlenden, nährenden Substanzen im Körper werden dann einfach zu wenig. Und dann entsteht eine leere Hitze. Und leere Hitze ist sozusagen eine Hitze, die entsteht dadurch, dass keine Kühlflüssigkeit da ist, die dagegen hält. Und es zeigt sich in Nachtschweiß, in Hitzewallungen, in trockenen Schleimhäuten, in innerer Unruhe, in Schlafstörungen. Und ja, das kann nicht nur nach einer histaminreichen Mahlzeit auftreten, sondern das passiert dann dauerhaft. Also zusammenfassend. Die anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten hängen sehr oft auch mit einer Kälte zusammen. Die Histaminintoleranz zeigt sich meist in Hitzesymptomen. Ich selbst war Zeit meines Lebens immer eher auf der kalten Seite, also mir war immer schneller kalt als irgendwas anderes. Für mich war also diese Hitzesymptomatik sehr, sehr neu. Und heute kann ich sagen, leider ist es nicht so, dass diese Hitze die Kälte vertreibt, sondern Hitze und Kälte können leider auch nebeneinander bestehen. Also zuerst ist einem kalt und dann wird irgendwo im Körper heiß. Aber was ich sagen kann ist, ich hatte eine wirkliche Histaminintoleranz, würde ich sagen. Also ich musste komplett auf Histamin verzichten eine Weile, damit ich diesen Eimer, diesen Kübel wieder ausleere sozusagen. Und heute würde ich sagen, ich bin histaminsensitiv. Ich schaue einfach, dass ich nicht durchgehend mich histaminreich ernähre und ich achte in unterschiedlichen Zyklusphasen und ich achte zu unterschiedlichen Stresszeiten darauf, was ich esse. Und dann lebe ich sehr gut damit und kann auch mal eine Scheibe gereiften Käse essen. Ich kann auch wieder mal ein Glas Wein trinken und ich muss bei Erdbeeren nicht schon davonlaufen, sondern esse jetzt gerade sehr gerne Erdbeeren. Also was kannst du, wenn du betroffen bist, tun? Wenn meine KlientInnen vom Arzt oder von der Ärztin kommen, dann ist alles abgeklärt und dann ist eben oft schon der Hinweis auf eine Histaminintoleranz da. Und dann starte ich mit einer Auslassdiät mit ihnen. Also histaminhältige Nahrungsmittel und Histaminliberatoren einfach mal weglassen und dann schauen wir zuallererst mal, wie schnell zeigt sich eine Verbesserung. Und das ist ein guter Hinweis darauf, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und gleichzeitig, weil dieser Weg allein führt auf Dauer nicht zum Erfolg, stärken wir natürlich die Mitte, weil nur eines von beidem zu machen würde für mich zu kurz greifen. Und dann geht's los mit Frischessen, also vor allem am Anfang. Histamin entsteht durch Reifung, Lagerung, Fermentation, wie gesagt. Je frischer ein Lebensmittel, desto weniger Histamin. Und das gilt jetzt zum Beispiel besonders für Fisch. Also Fisch würde ich nur tiefgekühlt empfehlen, außer du wohnst neben dem Meer oder du bist auf Urlaub und der Fisch wurde gerade gefangen. Ansonsten ist Fisch auf Eis keine gute Idee. Genau. Und oder so lang geschmorte Sachen, die, weiß ich nicht, wie lange beim Buffet im Rischot vor sich hinschmurgeln, vielleicht noch in einer Tomatensauce, das würde ich unterlassen. Generell tierische Lebensmittel nicht aufbewahren, nicht aufwärmen. Ich sage mal, eine Hirse aufwärmen und nochmal verwenden, kein Problem. Faschiertes oder gehacktes zubereiten und dann abkühlen lassen und dann wieder aufwärmen, keine gute Idee. Stark befeuchtende und histaminreiche Lebensmittel reduzieren, also Alkohol, gereiften Käse, Wurstwaren, fermentierte Sojasauce, Histaminliberatoren wie Tomaten, Erdbeeren, Kakao, Nüsse mal weglassen. Und ein Ernährungstagebuch führen würde ich vorschlagen, also vor allem am Anfang. Weil bei kaum einem anderen Thema ist es so wichtig, dass man sich eine Weile selbst beobachtet, weil dann sieht man, wann treten die Beschwerden auf, wie lange nach dem Essen, nach welchem Essen oder auch in welcher Zeit des Lebens, in welcher Lebenssituation. Das gibt sehr viel mehr Aufschluss als jeder Test. Mitte stärken, siehe Folge 1 bitte. Stress ernst nehmen, habe ich gerade schon vorher angesprochen. Also wer eine Leber-Qi-Stagnation als Begleitmuster hat, der kommt mit der Ernährung allein nicht weit, wenn er sein Stresslevel nicht irgendwie, ich sag mal, im Griff hat, auf den Schlaf, auf Bewegung und auf echte Pausen achtet. Das ist dann kein nettes Add-on oder Zusatzprogramm, sondern das ist Teil der Lösung. Das ist ein Pflichtprogramm, würde ich sagen. Ja, zusammengefasst, Histaminintoleranz kann man nicht sauber abgrenzen gegen was anderes. Es ist kein einzelnes Phänomen, sondern entsteht meistens aus einem Zusammenspiel. Und dieses Zusammenspiel setzt sich bei jedem Menschen anders zusammen. Und genau dadurch eignet sich oft der TCM-Blick drauf sehr gut. Genau. Wenn du den Verdacht hast, betroffen zu sein, dann fang mit dem Ernährungstagebuch an, beobachte dich selbst und hol die Unterstützung am besten von jemandem, der von beiden Seiten drauf schaut, westlich und TCM-mäßig. Und wenn du bei der Ernährung Unterstützung brauchst, dann melde dich gern, wenn du Fragen hast oder wenn du auch einen Vorschlag für eine andere Folge hast, für ein Thema, dann schreib mir gern. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes, auch alle Möglichkeiten, was man mit mir so machen kann, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Und ja, ich freue mich, dass du da warst, dass du dran geblieben bist und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Alles Liebe.
Irgendwo in der Mitte. TCM-Ernährung aus der Seelenküche.